ARD.
Dann kann ich mich ja auch mal melden und bei dir aufs Sofa legen. Abgesehen davon, dass du mir ADHS schon diagnostiziert hast. Wie heißt das?
Diagnostiziert ADHS.
Diagnostiziert ADHS.
Wir können nicht auf der einen Seite dieses krasse Schönheitsideal haben. So, und wenn dann die Frau oder meinetwegen auch der Mann dann ein bisschen nachhilft, dann heißt es, ja sag mal, kann die nicht in Würde alt werden?
In Würde alt, dann beziehe ich nur auf den Geist. Also ich achte sehr auf Qualität. Wer nur Gutes zu sich nimmt, das kann ja auch nur zu was Gutem führen. Wer natürlich immer nur sagt, oh hier, Currywurst für 3 €. Ja, woraus wird das denn gemacht? 80% Fett kannst du gleich dein Labello aufessen.
Eigentlich ab Mitte 40 kannst du nur noch von den Erinnerungen ans Essen leben.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Verona Poth
und
Stefanie Stahl.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3, Produktion mit Vergnügen.
Hi Verona.
Hi Steffi, wie ist es dir ergangen in der ganzen Zeit? Wir haben uns ja beim Creator noch gesehen und uns abgedatet.
Ich habe ja deinen Vortrag gesehen und der hat mir auch wirklich super gefallen. Hast du echt toll gemacht. Das Publikum war ja auch sehr begeistert und genau, wie ist es dir denn ergangen mit dem Vortrag? Weil wir hatten ja noch im letzten Podcast drüber gesprochen, du wolltest ja noch so, hattest mich ja gefragt für so ein paar Tipps und wie ging's dir denn?
Ja, du bist ja schon sozusagen ein alter Hase, obwohl du verdammt jung aussiehst, kann man aber alter Hase sagen. Ich bin auch ein alter Hase, können wir uns gleich zusammentun. Ja, du hast mir gute Tipps gegeben. Ich habe tatsächlich am Anfang war ich schon natürlich aufgeregt, aber positiv aufgeregt. Dann hat's wahnsinnig Spaß gemacht und am Ende gab's Standing Ovation und ich dachte, ich guck nicht richtig, weil bei 10.000 Menschen denke ich immer, die kann's ja nicht so erreichen wie ein kleineres Publikum. Aber ich habe gesehen, du hast hinterher, glaube ich, Bücher signiert und da standen auch einige Leute in der Schlange. Waren das Bücher, die du signiert hast? Oder du hast sie ja danach nochmal in Empfang genommen. Das mache ich vielleicht nächstes Jahr auch. Also das habe ich nur gehört. Wie war das?
Ich hatte zwei Sachen. Ich hatte einmal Bücher signieren. Und es stimmt, also es waren gefühlt kilometerlange Schlangen. Es war richtig, richtig lang. Und dann hatte ich noch ein Meet and Greet. Und bei diesem Greater Festival, das ist echt immer irgendwie super krass, weil das ist ja im Grunde auch genau meine Blase, muss ich sagen, ja, es ist ja im Grunde meine Zielgruppe exakt, die da ist und das ist dann wie so ein einziger Love-Shower immer, weil dann so viele Leute wollen dann signieren oder Selfies machen und die sind immer so rührend, so, oh Steffi, du hast mein Leben gerettet, Steffi, meine Beziehung geht jetzt wieder, Steffi, seitdem ich dich deine Sachen gemacht, gelesen habe, habe ich zum ersten Mal Hoffnung im Leben.
Eine Ach, wie kam süß, an, das sind ja schöne Worte.
Total süß. Eine kam an, Steffi, darf ich dich umarmen? Ich sage, ja klar, so habe ich sie umarmt. Oh, davon habe ich jetzt 3 Jahre lang geträumt. So, und so geht das in einem fort. Ich sag dir, wenn ich das mehr als einmal im Jahr hätte, würde ich abheben. Aber Gott sei Dank habe ich es nur einmal im Jahr. Insofern kann ich echt auf dem Teppich bleiben.
Ja, aber das sind schöne Komplimente. Ich muss auch sagen, das ganze Publikum war so extremst positiv. Und ich habe sogar ein paar Taschentücher gesehen. Also ein paar hatten Tränen in den Augen. Und wenn man überlegt, dass man mit Worten so viel erreichen kann bei so einer Menge, war das ziemlich beeindruckend. Und ich muss auch sagen, danach war das so eine positive Energy, die in mir war, dass man eigentlich gleich wieder hätte rausgehen können und weiterreden. Aber es ist wirklich ein Erlebnis und interessant ist, dass die Leute, die ja auch sehr viel Eintritt zahlen, die Preise sind ja da ab 500 € aufwärts für 2 Tage. Das ist ja Wahnsinn, wie die sich drauf freuen, alle halt kennenzulernen wie bei dir. Dann hat man deine Bücher gelesen, ne? Und dann hat man dich auch mal live. Ist natürlich toll. Ich habe ja so ein bisschen aus dem Leben erzählt, als lebendiges Beispiel für vermeintliche Schwächen und wie man trotzdem Karriere macht, weil sie ja nur vermeintlich sind. Und da waren wohl echt viele dabei, die sich das auch so gedacht haben. Du kennst es ja, man sagt zum Model, du bist eigentlich zu klein, du brauchst gar nicht zur Agentur. Wenn einer sich selbstständig macht, wo willst du denn das Geld hernehmen? Das kann ja nichts werden. Es gibt ja auch Moderatoren, die sehr gut eigentlich vom Inhalt moderieren, aber vielleicht nicht so von der Aussprache manchmal so gut sind, dann sagt man, da gibt's noch viel bessere. Und vieles wird in der Gesellschaft, finde ich, einen immer vorweg schon so ein bisschen mies gemacht. Und bei dir in deinen Büchern kriegt man ja auch wirklich einen Rat, wie man sich psychologisch selbst analysieren kann. Ich habe nämlich in dein Buch auch mal ein bisschen reingeschaut. Und ich muss sagen, das ist irgendwie echt toll. Man wird so an die Hand genommen. Und ich glaube, wir haben so ein Zeitalter von Büchern, Ratgeberbüchern oder eben auch wie bei Creator, dieses Leute, die als Vorbild auf die Bühne gehen und einfach von ihrem Erfolg oder von ihren Lebensweisheiten praktisch den Leuten was mitgeben. Also das war wirklich ein schönes Erlebnis.
Ja, wirst du nächstes Jahr wiederkommen?
Ja, ich freue mich schon drauf, weil wir beide haben uns ja Backstage getroffen. Man muss sich das vorstellen. Natürlich gibt's ein Backstage, aber es gab oben auch eine Lounge, wo man auch was essen konnte. Und dann bin ich hoch. Das war aber für mich ganz gut, weil dann habe ich diese riesige Halle auch mal gesehen, ganz oben. Und wer steht da neben mir? Steffi. Und das war natürlich auch erstmal eine große Freude, weil wir beide sind ja jetzt die neuen Girlfriends, ne? Ist das so?
Sehr, sehr gerne. Ja, ich habe, war das erste Mal so, dass sie die Lounge so gemacht haben, das fand ich mega cool, hat mir richtig, richtig gut gefallen, dass du ins Publikum runtergucken konntest. Das war sonst die Jahre immer ein abgeschlossener Bereich.
Ach, wie schade.
Ja, genau. Ich fand das auch mega cool. Gut, wenn du unten auf der Bühne stehst, hörst du natürlich auch, wenn die oben quatschen in der Lounge. Ne? Das kann ein klein bisschen auch irritierend sein, aber ich fand das auch super.
Ja, nee, das war wirklich toll. Und das Schöne für mich ist ja, ich bin ja keine Leseratte, ne, das muss ich zugeben. Aber ich habe natürlich schon das eine oder andere Buch gelesen in meinem Leben. Da gibt's ja so einige. Ich weiß noch, ganz früher war mein Lieblingsbuch von Bertolt Brecht, Der gute Mensch von Sichuan. Da geht's um eine kleine Chinesin. Und das ist eigentlich auch sehr psychologisch zu sehen, diese Geschichte. Und dann, das war zum Beispiel ein Buch, wo ich auch immer gedacht habe, das ist eine ganz besondere Geschichte. Gibt's natürlich noch andere Bücher, die ich gelesen habe. Jetzt habe ich ja deins direkt neben dem Bett. Werde dir auch bald Bericht erstatten, aber es ist schön. Ich habe immer das Gefühl, es gibt die Leseratten, die sind immer auf der Suche nach was Neuem, die haben auch viele Bücher und dann gibt es die so, ich sag immer, das Buch muss zu mir wollen. Also mir wird immer ein Buch so zugespielt, dann lege ich es dreimal weg und dann liegt es wieder in meiner Tasche oder ich krieg's nochmal geschenkt und ab einem gewissen Punkt catcht mich das dann auf einmal und dann sage ich, okay, das Buch wollte zu mir, das wird jetzt gelesen und da habe ich natürlich auch schon das eine oder andere Buch gelesen. Was liest du denn gerade aktuell außer deine eigenen Bücher?
Nee, ich lese meine eigenen Bücher nicht. Ich bin eine Leseratte. Ich bin eine Leseratte und eine Hörratte. Ich höre auch sehr viele Hörbücher. Ich gehe ja im Schnitt so 5-mal die Woche wandern durch den Hund und dabei höre ich auch gerne Hörbücher und ein Buch, was mich total jetzt geflasht hat. Und zwar ist das eine Utopie, bei der eine künstliche Intelligenz die Führung übernimmt und die Welt rettet. Und das ist so intelligent, das sind so tolle Ideen drin, so intelligente Ideen, wo man denkt, ja, eigentlich könnte es doch ganz einfach sein. Und in einer ganz, ganz spannenden Handlung. Und ich bin total begeistert. Ein Punkt zum Beispiel, was die KI macht, gut, weil sie eine riesen Rechenleistung hat. Ne? Solche KIs haben wir noch nicht. Und vor allen Dingen haben wir keine KI, die selbstständig denken kann. Das ist ja eine KI, ist ja eine Utopie, die ein eigenes Bewusstsein entwickelt hat. Und sie sagt, wenn es Geld nicht gäbe, wir hätten es erfinden müssen, weil es gibt keinen größeren Anreiz als Geld. Und was sie aber macht, sie berechnet von Produkten den Weltmarktpreis. Das heißt, sie berechnet Kinderarbeit mit ein, sie berechnet den ökologischen Umweltpreis mit ein und, und. Das heißt, alle Produkte, die in diesem Sinne schlecht sind oder rassistisch sind oder was auch immer, werden richtig, richtig teuer. Und alle guten Produkte, die gut für die Umwelt sind, die unter humanen, guten Bedingungen produziert werden, sind richtig günstig. Und so regelt sich unglaublich viel alleine darüber. Das ist zum Beispiel eine dieser vielen Ideen in dem Roman.
Das hört sich echt gut an. Ich glaube daran. Also wenn man das mit Geld so steuern könnte, würde einiges passieren. Weil man merkt ja auch immer, wenn man zum Beispiel alle Leute bittet, keinen Müll auf die Straße zu schmeißen, kein Kaugummi auszuspucken, keine Zigaretten auszudrücken, passiert nicht viel in unseren Großstädten. Und ich war mal in Singapur, da ist es einfach verboten. Also da wird das hart bestraft, wenn du Papier auf den Boden schmeißt, ein Kaugummi kauen ist an sich verboten auf der Straße, rauchen auch, nur wenn man irgendwo steht. Und man muss auch sagen, das ist dann halt eine super saubere Stadt. Und ich stelle mir halt vor, macht ja auch zu Hause keiner. Keiner geht in seinen Garten und schmeißt einfach eine leere Dose ins Gebüsch oder schmeißt Taschentücher einfach auf den Boden. Aber es ist komisch, ne? Durch Bitten kommt man nicht immer wirklich weit, aber Geld kann so einiges regeln. Und wenn das schon eine Strafe von 10, 15 Euro kosten würde, dann würden die Leute sich ganz anders verhalten. Und insofern finde ich die Idee, die du gerade beschrieben hast aus dem Buch, schon mal ganz spannend. Also die guten Dinge zu belohnen und die negativen Dinge halt irgendwo...
Weil sie teuer sind, weil sie einfach teuer sind. Im Grunde wird in dem Roman nur mit Belohnung gearbeitet und ich finde ihn einfach fantastisch. Der macht auch nochmal ein bisschen Hoffnung und hat mich auch nochmal so richtig in diese Welt der KI eingeführt.
Hört sich spannend an. Ich habe gerade vor kurzem, ich habe hier Alexa bei mir im Badezimmer, eine weitere Freundin. Und ich habe ab und zu, wenn ich Zeit habe, dann sage ich natürlich auch, dass Alexa mir was vorlesen soll oder ich höre mir was an. Und da war das auch künstliche Intelligenz das Thema. Und da gab es tatsächlich schon so einen Test mit so einem Roboter für die Zukunft, der eigentlich schon ziemlich weit ist. Und man hat ihn in verschiedene Situationen gebracht. Und zu guter Letzt hat er dann tatsächlich sich so geäußert, dass er einen Anwalt sprechen möchte. Und das fand ich aber ziemlich beängstigend. Weil wir sagen ja auch, weit in der Zukunft kann irgendwann mal die künstliche Intelligenz uns beherrschen. Und wenn etwas erstmal auf den Markt kommt, das selbstständig handelt und denkt, wird es uns ja immer voraus sein. Ne? Dann werden wir natürlich unter Umständen auch, ja, so wie wir mit Tieren zum Teil umgehen, werden wir dann vielleicht auch irgendwo genutzt als Nutztier, weil wir haben das Wort Mensch ja erfunden. Wir sind ja alles Lebewesen. Und das Wort Mensch und Tier ist ja nur eine Erfindung von uns. Im Grunde genommen ist das ein Planet mit Lebewesen. Aber wenn die künstliche Intelligenz erstmal selbstständig wird, und das war eben auch so ein Test, und der wusste natürlich aus der künstlichen Intelligenz heraus, der Roboter, wenn das und das und das alles so und so passiert, dann hätte er einen Anspruch auf einen Anwalt. Aber wenn man, das war so Gänsehaut, weil ich dachte, boah, wenn wir jetzt schon so weit sind, das habe ich vor 10 Jahren im Kinofilm sozusagen als Fiction gesehen. Aber ich glaube schon, dass wir da irgendwann mal ein Problem mitkriegen mit der künstlichen Intelligenz. Und da kommen wir dann auch nicht mehr gegen an. Dann weiß ich nicht, wie wir denn hier auf der Erde weiterleben würden. Wahrscheinlich werden wir dann auch so gehalten wie Tiere, Nutztiere.
Ja, ich habe ganz viel Hoffnung in die künstliche Intelligenz, weil ich denke, dass sie einfach aufgrund ihrer enormen Rechenleistung und weil sie nicht so emotional ist wie wir Menschen, auch ganz, ganz viele Probleme lösen kann und ganz viele Menschen auch aus elenden Jobs befreit, die sie dann nicht mehr machen müssen. Aber dann brauchen wir eben ganz andere gesellschaftliche Modelle. Aber das führt jetzt zu weit. Also in diesem Roman, das war auf jeden Fall hochgradig intelligent. Wie gesagt, ich lese sehr viel, aber für mich ist ein ganz wichtiges Kriterium für einen guten Roman, dass er eine gute Story hat, dass er mich in den Sog zieht, muss ein guter Roman halt auch immer eine gute Geschichte haben.
Ja, ohne Frage. Und ich finde, Hörbücher, das ist ja auch ein neues Zeitalter. Das macht's ja so spannend, weil man auch die Zeit anders nutzen kann. Ich habe keine weiten Strecken mit dem Auto, muss ich dazu sagen, weil ich lebe ja in Düsseldorf. Wenn ich nach Köln muss, das sind 30 Minuten. Da lohnt sich nicht unbedingt ein Hörbuch anzufangen. Aber ich stelle mir halt vor, gerade Leute, die immer eine größere Strecke mit dem Auto fahren, ist das perfekt. Oder eben abends in der Badewanne. Und es gibt so viele Orte, oder man legt sich einfach mal ins Bett, anstatt einen Film zu gucken, kann man ja auch Hörbücher hören. Es ist ja sehr intensiv, so ist ja auch der Podcast eigentlich entstanden. Also wenn man uns, sag ich mal, in eine Talkshow einladen würde, ich komme ja komplett aus dem Fernsehen, bin ja schon über 25 Jahren Moderatorin, finde ich schön, dann sieht man uns beide mal, man kann so mitfühlen, man kann sich uns anschauen, hat natürlich was, aber ich finde, wenn du das sozusagen auf die Ohren kriegst richtig und jemand nur zuhörst, dann ist das noch viel, viel intensiver und geht viel mehr in einen rein. Und ich bin eigentlich auch ein Fan von Podcasts und Hörbüchern, weil die Augen einen immer ablenken. Aber eine schöne Talkshow ist natürlich auch zwischendurch immer wieder toll. Aber Podcast ist wirklich ein großes Thema und Hörbücher auch.
Sag mal, Verona, wie ist das eigentlich bei dir? Ich habe ja gerade gesagt, ich lese sehr viel, ich höre sehr viel. Was ich jetzt von dir mitbekommen habe, bist du immer außerordentlich busy. Ist da eigentlich Raum für Hobbys? Gibt es sowas wie Hobbys bei dir im Leben?
Also ich habe so ein bisschen meinen Job zu meinem Hobby gemacht, oder mein Job war, also sagen wir mal so, ich habe ja sehr unkommerziell angefangen, meinen Job nachzugehen, und das war eigentlich in jungen Jahren, ich würde sagen, seitdem ich 15 bin, verdiene ich mein Geld, da habe ich gemodelt, aber im Grunde genommen, was alles so in mir steckte, so ein bisschen Theaterspielen auf der Bühne hat mir immer gefallen. Mode war meine große Leidenschaft, also als Designerin zu arbeiten. Die Musik hat mich natürlich immer fasziniert. Ich habe natürlich früh erkannt, dass ich nicht eine großartige Sängerin bin. Aber an sich auch das Publikum und vor allen Dingen auch das Wort Arbeiten selber wird ja in unserer Gesellschaft oft ein bisschen negativ behaftet, weil man sagt, oh, jetzt muss ich schon wieder zur Arbeit und Arbeit. Aber ich habe von meiner Mutter, von meiner kleinen Mamita, die ja Südamerikanerin ist, auf Spanisch heißt das Trabajo. Und immer, wenn sie gearbeitet hat oder wir alle, dann war Trabajo irgendwie etwas, womit man vorwärts kommt, wofür man Geld bekommt und damit sich auch schöne Sachen kaufen kann. Und das war eigentlich schon immer so ein Antrieb. Und ich war eigentlich immer ganz happy, wenn ich zur Arbeit gegangen bin. Ich habe auch mal in der Bücherfabrik, wo wir wieder bei Bücher wären, Bücher eingeschweißt für die Sommerferien, um dann mit meinen Freunden nach Portugal zu fahren. Und das war eine richtige Fabrikarbeit für 6 Wochen. Das war sehr eintönig, muss ich zugeben, ne? Nach einer Zeit musstest immer ein Buch nehmen, dann auf so ein kleines Rollband legen mit der Hand, dann rutschte es durch so einen Toaster und auf der anderen Seite war es verschweißt und dann musstest du es halt wieder verpacken. Und aber auch das weiß ich noch, das war ich ganz stolz drauf, dass ich den Job hatte für die Ferien, weil ich sah immer mein Ziel. Ich habe gesagt, 6 Wochen muss ich jetzt durchhalten und dann habe ich das Geld und kann nach Portugal mit meinen 4 Freunden. Wir sind mit dem Auto damals gefahren, aber anders wäre es nicht möglich gewesen, weil ich keinen Background hatte von der Familie, die einfach gesagt haben, hier mein Schatz, das bezahlen wir dir. Aber ich bin dann immer ganz glücklich in diese Buchfabrik gegangen und habe mir dann einfach gesagt, das ist 6-mal bis zum Freitag arbeiten, dann bin ich da wieder raus. Und zum Schluss war es schon ein bisschen durchhalten, aber das Wort Arbeit hat mir gut gefallen. Und Hobbys sind für mich heute, ich gehe sehr gerne essen in Restaurants. Also ich liebe das richtig. Also ich bin so richtig hinter schönen Restaurants her. Keine Sterne-Restaurants, das muss absolut nicht sein. Aber so ein toller Italiener oder ich esse gerne asiatische Küche. Eigentlich alles. Ich bin gerne mit Freunden so am Tisch, trinke gerne Wein mit einem tollen Essen. Das ist für mich voll mein Ausgleich. Liebe die Natur. Habe ja auch einen kleinen Hund, Piccolina, einen Zwergspitz. Aber ich liebe es, einfach in den Wald zu gehen und kann auch wirklich stundenlang die Bäume nach oben hin anschauen, mich darüber erfreuen. Bin schon Naturmädchen, das ist auch ein Hobby. Und ich komme aus dem Leichtathletik, also für mich ist Sport kein nicht Mord, sondern eigentlich liebe ich es so. Ich komme schon mehr aus dem Laufen, Leichtathletik, Basketball war früher so mein Thema. Und das habe ich mit in den Job genommen, ne? Dieses Aktive. So immer körperlich in Bewegung zu sein, aber das sind so eigentlich meine Hobbys. Und dann das Letzte noch ist Reisen. Also ich reise wahnsinnig gerne.
Ich auch.
Und muss nicht lange weg sein, aber ich liebe so, ja, eine Woche ist perfekt und ich gucke mir gern die Welt an. Ich probiere dann gerne neue Sachen aus. Mal ist es im Luxus, mal kann es aber auch ganz, ganz einfach sein. Ich war zuletzt in Thailand, da war auch einfach gar nicht so viel Luxus um mich rum. Und das war auch richtig schön, mit Flipflops durch die Stadt zu gehen und sich die Kultur anzuschauen, die Leute. Das ist mein Hobby so. Und meine Kinder, meine 2 Haustiere, Diego und Rocco.
Ja, ja, Reisen ist auch eine totale Leidenschaft von mir. Aber wenn du sagst, nur eine Woche, dann für so richtig längere Fernreisen reicht es dann ja nicht. Oder fährst du auch mal länger weg?
Ja, also ich arbeite wirklich sehr viel. Ne? Wie gesagt, ist ja auch so wirklich das Ding in der Mitte von mir. Da kommt alles zusammen. Die Selbstständigkeit, die Freude, mein eigenes Geld zu verdienen, mich zu verwirklichen, sehr kreativ zu arbeiten. Aber die Auszeit lässt dann meistens der Job auch nicht zu, dass das zu lange ist. Und dann gibt's 2. Die einen sind, ich check in einem 5-Sterne-Hotel und liege hauptsächlich auf der Liege und entspanne und freue mich einfach, dass ich da bin. Und das andere ist, ich fliege an Orte, wo es eben keine 5 Sterne sind. Und da packe ich meinen Koffer natürlich gleich auch ganz anders. Und dann gehe ich schon so einfach ein bisschen in die Kultur rein. Zum Beispiel in Thailand war ich 12 Tage, da habe ich Kickboxen gemacht. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich bin mit einem Speedboot gefahren. Ist ganz anders, wie man sich das vorstellt. Ganz einfache Bötchen, die sehr schnell fahren aus Holz. Ich habe Feuer spucken gelernt. Das hat super Spaß gemacht am Strand. Das war auch ein bisschen risky, das Ganze. Und da gab es so einige Sachen, die ich ausprobiert habe. Und ich kam auch mit blauen Flecken sehr ramponiert wieder. Aber das war so rein in diese Kultur. Das hat so viel Spaß gemacht. Und da kam ich auch ganz beschwingt wieder und nicht nur ausgeruht, sondern mit ganz neuer Energy so in mir drin.
Ist das für dich nicht auch wahnsinnig entspannt, wenn du wirklich im Ausland bist, dass außer du triffst deutsche Touristen einfach mal unerkannt bleibst?
Also meine Mutter hat immer früher gesagt, also als ich ganz jung war, da war ich so 15, da kannte mich keiner. Ich will mich nicht selbst loben, aber vielleicht war ich ja ein ganz hübsches Mädchen. Also wenn man sich das jetzt nur mal so mal kurz vorstellt, wenn es so war. Ich hatte immer kurze, knappe Röckchen an, lange Haare, ich war guter Dinge. Und wenn ich auf die Straße ging, dann bin ich immer aufgefallen und die Leute haben mich angesprochen, willst du modeln oder man kam zu mir, willst du einen Kaffee trinken? Also immer war was los und irgendwann mal, ich war so jung, dass ich gar nicht merkte, dass ich auch immer sehr auffällig angezogen war und bunte Bänder im Haar hatte, viel zu lange Fingernägel. Also ich war schon ein Hingucker, aber ich habe das damals nicht so verstanden in dem Alter. Und meine Mutter hat zu mir gesagt, manche versuchen alles, dass mal einer eine Notiz von einem nimmt. Jeder, der dich anspricht oder dir was sagt, das ist ein Kompliment, weil manchen passiert das nie. Also sie hatte immer so Weisheiten auf Spanisch, dass ich immer dachte, oh, meine Mutter schon wieder, ne? Und dann habe ich aber gemerkt, dass sie gar nicht so Unrecht hat. Das hat zwar eine Weile gedauert, aber so sehe ich mal heute meinen Beruf. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, Entschuldigung, Verona, oder soll ich Frau Poth sagen? Ich bin ganz aufgeregt. Können wir ein Selfie machen? Da denke ich mir manchmal innen drin, oh, ich bin doch gerade ganz privat am Flughafen und habe ganz andere Gedanken. Aber dann denke ich an meine Mutter, obwohl das so lange her ist. Und dann sage ich, ja klar. Und dann denke ich mir, das ist ja ein Kompliment, dass sie mich fragen. Und ich glaube ganz ehrlich, dass ich damit super gut klarkomme. Es stört mich nie. Und wenn ich im Ausland bin und keiner sich um mich schert, ne, um auf deine Frage zu kommen, ist das richtig schön. Ich stehe gerne manchmal in der Schlange oder Leute sagen, du kommst hier nicht rein, hier ist eine Vernissage, wer bist du denn? Und ich, ja, ich bin Verona und die interessiert uns aber jetzt wenig, du stehst nicht auf der Gästeliste. Dann ist das so back to the roots und dann muss ich wieder meine natürlichen Tricks anwenden und mich da reinschummeln irgendwie. Und das erinnert mich dann an früher, weil ich war ja schon immer Miss Trick und dann muss ich wieder raus aus der Schlange. Dann fälsche ich eine Karte oder sammle eine vom Boden auf und sage, die ist schon abgerissen, aber ich war kurz drin. Ja, und das ist irgendwie ganz witzig. Wie ist das denn bei dir, wenn du so Lesungen hast oder auch einfach deine Bücher präsentierst, wie du schon sagst, die Leute wollen dich anfassen, mit dir knuddeln, Autogramme. Ist das etwas, wo du zu viel manchmal von dir hergibst und abends erschöpft bist? Oder ist das für dich dann auch schön, wenn du sagst, nach so einem langen Tag, also das nimmt einen ja auch manchmal ganz schön etwas, finde ich, so von innen, dass, ne, diese Menschen, das ist ja nicht, dass das einen kalt lässt.
Ja, also bei mir ist das so, ich liebe das eigentlich, weil erstmal bin ich extrovertiert, wie du auch. Uns fällt das ja generell nicht so schwer, mit Menschen in Kontakt zu sein. Ja, also wir sind ja nicht, die Intros, die sind dann schneller mal auch erschöpft, die brauchen dann wieder so Zeit für sich. Und wir Extros sind ja, was das betrifft, belastbar wäre jetzt das falsche Wort. Also wir sind eigentlich gerne in Kontakt mit Menschen. Und das bin ich eben auch. Und da kriege ich ja immer nur nette Sachen gesagt. Also wenn da jetzt jeder mir um die Ohren hauen würde, wie scheiße er meine Bücher und meinen Podcast findet, dann fände ich das natürlich außerordentlich unangenehm. Aber das mache ich total gern. Und es ist ja auch nicht so, dass ich das ständig mache. Ne? Dann kann ich das durchaus auch genießen. Also
schön. Ja, es gibt ja auch Leute, die kommen nur zum Nörgeln, all an sich überhaupt. Also ich muss auch sagen, ehrlich gesagt treffe ich davon nicht so viele, aber die gibt's natürlich und ich finde die immer so witzig. Die sagen dann immer so zu mir, aber meinen das oft vielleicht gar nicht so. Ja, du musst ja so aussehen, ne? Du isst ja fast nichts, du bist so schlank und immer geschminkt. Du bist ja auch im Fernsehen. Dann sage ich, ja, aber Schatz, Fernsehen arbeiten nicht nur alle Menschen, die so aussehen wie ich, ne? Ja, okay. Dann sage ich, nee, ich bin schon so geboren. Das ist schon mein Inneres. Ich bin einfach so. Dann kommen halt auch viele Leute, die sagen, du hast ja nur Glück gehabt. Sage ich, ja, das ist witzig. Seit 25 Jahren stolper ich von einer Glückssache in die nächste. Ich habe eigentlich gar nichts dazu beigetragen zu meinem Erfolg. Und und ich finde auch mit so ein bisschen Humor, das ist meine neue Theorie, kannst du eigentlich den Menschen ganz schön den Wind aus den Segeln nehmen, wenn sie manchmal was Schlechtes sagen, ne, wenn sie so rumnörgeln oder auch mal was so Dummes daherreden, dann finde ich, kann man eigentlich mit Humor am besten antworten, ne? Wenn das dann stimmt. Einer sagt, dein Buch, das finde ich total unsinnig, dann sage ich, dann ist es ja gut, dass du es nicht gelesen hast, aber Notiz hast du ja trotzdem genommen. Und dann sage ich, aber ist ja nicht schlimm, dann schreib du doch mal erstmal eins, ne, dann kannst du es mir ja zuschicken. Und ich finde, es muss schon echt eine coole Kritik sein, dann spitze ich die Ohren, aber das ist leider selten so. Kriegst du manchmal so gute Kritik, wo du richtig sagst, das hat mir jetzt ein bisschen weitergeholfen, oder kriegst du auch immer nur so Floskeln?
Nee, ich kriege natürlich auch zum Teil konstruktive Kritik, aber man sieht ja auch selber viel. Ich habe mir neulich nochmal ein Format von mir angeguckt und dann dachte ich eigentlich selber, Steffi, eigentlich waren deine ersten Antworten so ein bisschen hölzern und nicht ganz das, was er gefragt hat. Was ist denn da passiert? Ne? Mhm. Und habe ich das mal so reflektiert. Die waren jetzt auch nicht schlecht, aber ich dachte, da könntest du eigentlich noch ein bisschen dran schleifen und so. Und
finde ich ja schön.
Ja, ja. Also
ja, man muss das ja auch annehmen können. Ne? Das finde ich gut. Ich sage ja auch, wenn einer mir was sagt und da hat dann auch vollkommen recht. Ne?
Ja, das hatte ich mir jetzt selber gesagt. Das habe ich meine.
Ach so.
Das war meine Kritik an mir selbst. Ich habe mir das
angeguckt. Ach, ich dachte, jemand hätte
gesagt. Nein, ich habe mir gedacht, Steffi, da warst du eigentlich so ein bisschen.
Dann bist du dein eigener Kritiker.
Ja, auch, natürlich. Ja. Aber auch wenn ich was gut mache, dann bin ich auch dann ganz zufrieden oder so. Ja. Aber natürlich, nee, es gibt natürlich manchmal Rückmeldungen, die berechtigt sind. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt ein Buch rausgebe, dann habe ich da eigentlich schon mein Bestes gegeben und das ist in der Regel sehr durchdacht. Jetzt an dem neuesten Arbeitsbuch ist die Kritik, die ist völlig berechtigt, aber für die kann ich nichts. Da machen wir auch in der nächsten Auflage anders, dass das Layout, weil wir so eine Orange bei Hinweisen, es gibt immer so kleine Hinweise in dem Buch, die sind auf dunkelorange, auf weiß gedruckt und das stresst manche Leute, nicht alle, aber das sehe ich auch so. Das würde
Ach so, vom Farbabgleich, dass man das genau, nicht so
genau,
schnell
das
sieht.
Ist nicht so, das ist nicht so günstig gemacht, aber das weiß der Verlag auch und das machen wir nächstes Mal besser. Aber Verona, was ich dich jetzt mal fragen wollte, ist das Folgende. Du gehst ja gern essen und so, aber du bist ja nun wirklich super schlank. Jetzt sag bitte nicht, ich kann essen, was ich will und ich bin so schlank, sondern bitte, bitte sag, dass du einfach auch ein bisschen aufpasst.
Ich habe dieses Schlanke so ein bisschen in etwas so hochgezogen. Ich bin 1,78. Das habe ich schon in die Wiege gelegt gekriegt. Aber klar, mit jedem Jahrzehnt ist das natürlich auch wieder ein Unterschied. 20 ist anders wie 40 und 45 wird anders sein wie 60. Natürlich stellt der Körper sich auch um. Man verbrennt nicht mehr so wahnsinnig wie früher. Was ich mache ist, also ich habe sehr viel Glück, was meinen Körper betrifft, von den Genen her. Aber ich esse gerne und viel, aber nicht alles, was ich sehe. Also ich stehe zum Beispiel gar nicht auf Süßigkeiten. Die esse ich nur, wenn sie da liegen. Aber Chips, ne, und Salzstangen und so, das ist ganz schlimm. Hat ja auch Kalorien. Und ansonsten beim Essen, ich achte halt drauf, dass ich lieber 3 Euro mehr ausgebe, als Fastfood zu essen. Ich achte sehr drauf, dass das, was ich esse, Qualität hat. Und Salat mit Meeresfrüchten zum Beispiel finde ich super lecker. Ich esse aber auch Fleisch, muss ich ehrlich sagen, aber auch nicht so viel. Und dann gibt es natürlich Pasta. Aber man muss ja auch nicht gleich 3 Teller essen. Dann esse ich das als Vorspeise, so Nudeln mit Trüffeln. Aber immer mit Qualität. Und da habe ich gemerkt, auch als ich schon weniger Geld hatte als heute, man sagte immer, ja, du kannst es dir ja leisten, aber man sollte die paar Euro immer da rein investieren und vielleicht dann was anderes weglassen, weil wenn du wirklich Qualität isst, dann nimmst du auch nicht so schnell zu und zum anderen verbessert sich dein Hautbild natürlich, deine Ausstrahlung, weil du ja nur Gutes zu dir nimmst. Ne? Wer nur Gutes zu sich nimmt, das kann ja auch nur zu was Gutem führen. Wer natürlich immer nur sagt, oh hier Currywurst für 3 Euro, Mayo für 50 Cent, ja woraus wird das denn gemacht? Dann isst du da 80% Fett, kannst du gleich dein Labello aufessen, kommt die gleiche Sache bei raus. Also ich achte sehr auf Qualität, aber klar, achte ich auf meine Figur. Und wie machst du das? Du bist ja auch ein schlankes Mädchen.
Ja, ich esse einfach nicht viel.
Also wenn ich liebe das manchmal an dir, wenn du das so einfach so raushaust. So
ja, ich will einfach ehrlich sein. Ne?
Ja,
also für mich das Schlimmste sind Frauen, die super dünn sind und sagen, ich kann essen, was ich will. Ich nehme einfach nicht zu. Und dann sehe ich die öfter mal. Dann sehe ich, was die essen. Dann sehe ich, die essen Mikro, weißt du, Tomaten.
Können sie gleich trinken. Das müssen sie gar nicht mehr essen. Dann können sie gleich trinken.
Ja, und dann denke ich, lüg doch einfach nicht. Steh doch einfach dazu. Ich will schlank sein und das hat seinen Preis. Also esse ich ganz wenig so. Also sowas regt mich dann immer so auf. Und ich sage einfach, früher konnte ich wesentlich mehr essen. Ich sage immer, früher habe ich die Hälfte gewogen und dreimal so viel gegessen.
Ja, das
und,
stimmt.
Und heute muss ich halt richtig, richtig aufpassen, weil mir ist das irgendwie wichtig, dass ich schlank bin, dass ich fit bin, dass ich gut laufen kann. Und tatsächlich auch, weil ich immer wieder fotografiert bin und irgendwer auf einer Fernsehcouch sitzt, vielleicht neben so einer unterernährten Moderatorin. Und dann will ich da auch nicht aussehen wie so ein fettes Quadrat. Ja, da bin ich ganz ehrlich, da bin ich einfach eitel. Also esse ich wenig. Und wenn ich essen würde, was ich will, und dann wäre ich noch nicht mal besonders gefräßig. Fräßigkeit war nie so mein Thema, muss ich ehrlich sagen. Da würde ich über 100 Kilo wiegen. 100 pro. Man kann ja im Grunde genommen, ich sag ab, eigentlich ab Mitte 40 kannst du nur noch von den Erinnerungen ans Essen leben.
Aber ich glaube auch, dass man kann das ja auch ehrlich sagen. Ich finde, wir haben ja ein bisschen auch eine Wahl. Natürlich, viel besteht natürlich aus Gen und aus der Voraussetzung, wie man eigentlich auch schon programmiert ist als Kind. Aber es ist ja auch tatsächlich so, dass man sich ja auch Mühe geben kann und diszipliniert sein kann. Und ich finde auch, die Dünnen, die können ja auch ruhig mal ehrlich sein. Genau, auch Dickere, die haben sozusagen auch ihre Ausreden, dann haben die Dünneren ihre Ausreden, ne? Und jeder hat irgendwie, aber ich glaube, man fühlt sich auch besser, wenn man einfach zu sich steht und sagt, ich bin halt so, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist auch gut so, weil es ist immer leicht gesagt über andere Leute, die sollen sich mal ändern oder nicht. Und ich finde, das ist so wirklich ein Recht von jedem Einzelnen selber. Was macht er mit seinem Körper? Wie geht er um? Das Thema Tätowierung zum Beispiel, wenn eine Frau sich einen Arm tätowiert, dann wie oft sagt die Gesellschaft, ja, was macht die denn, wenn die 60 oder 70 wird? Dann sage ich, ja, das ist doch ihre Sache. Und vielleicht endet sie ja wie Cher und wird nie älter. Wer weiß, wie, was da passiert. Aber das sind ja Entscheidungen von einem selber oder eine, die schöne Haare hat, die sich den Kurzhaarschnitt macht. Warum macht die das? Natürlich kann man das mal sagen, aber eigentlich hat doch jeder das Recht, ne, mit seinem Körper so umzugehen, wie er möchte. Und das finde ich immer ganz interessant, dass alle anderen viel mehr Sorgen um fremde Leute haben, als manchmal man selber um sich. Ne? Das ist auch ganz witzig. Auch Schönheitsoperationen, wenn so Frauen so ganz dicke Lippen einfach schön finden, dann sagen 5 andere im Restaurant, guck mal, wie die aussieht. Dann sage ich immer, lass sie doch. Das alleine ist schon diskriminieren, weil wir haben doch hier beschlossen, nicht diskriminierend zu sein. Und wenn sie diese dicken Lippen mag und die 3 Kilo Extensions und der Hund Gucci heißt und aus der Handtasche noch rausguckt und sie so hohe Schuhe anhat, dass sie kaum in den Laden kam, ist doch witzig. Die scheint ja dann doch auf etwas sich ausdrücken zu wollen. Lassen wir sie so erstmal zu Wort kommen. Vielleicht ist die witzig, ne? Vielleicht hat die auch gute Ideen. Und das ist auch diskriminierend, Menschen über Schönheitsoperationen, sag ich mal, von außen zu beurteilen. Wir haben alle kleine Vorurteile, wenn einer in den Raum kommt, oh, die hat mir noch gefehlt. Oder die da hinten, die ist mir sympathisch und hinterher ist das umgekehrt. Aber man muss eigentlich jedem eine Chance geben. Und je individueller wir aussehen, ob man ein Tattoo quer übers Gesicht hat, ob man so dicke Lippen hat, dass man kaum sprechen kann, ist doch witzig, dass wir alle verschieden werden. Sonst würden wir ja alle aussehen wie du oder wie ich. Und das wäre ganz schön langweilig. Also ich bemühe mich immer.
Ja, sag du. Obwohl ich finde, also ihr habt da 2 Sachen zu sagen. Ich finde gerade bei den jungen Mädchen, die sehen immer uniformierter aus, weil sie machen sich alle die Wimpern lang, sie haben alle lange Haare. Also es wird irgendwie, die werden sich immer ähnlicher, weil irgendwie dieses amerikanische Schönheitsideal hier immer mehr Einzug hält. Das ist ja mehr so dieses Barbie-Puppen-Schönheitsideal. Und dadurch, finde ich, sehen die sich immer ähnlicher. Das ist das eine, was ich dazu zu sagen habe. Aber ich gebe dir völlig recht, ich finde das ganz toll, so dein Statement, das du eben gemacht hast. Und es kommt ja noch was hinzu. Ich frage mich immer, welcher Scheiß Zyniker hat eigentlich diesen Spruch erfunden, man soll in Würde alt werden. Dann denke ich eigentlich, du, ne? Weißt du, weil es ist ja nämlich so, dass in unserer westlichen Welt, wir haben so ein krasses Schönheitsideal, gerade für Frauen, aber auch zunehmend für Männer. Im Grunde genommen soll die Frau ja bis in ihrem 50. Geburtstag aussehen wie 18.
Ja.
Und ab dann soll sie übergangslos in Würde alt werden, ja? Und das finde ich eine Unverschämtheit. Wir können nicht auf der einen Seite dieses krasse Schönheitsideal haben, zum Teil auch mit sehr, sehr vielen Abwertungen verbunden für Frauen, die nicht die Norm halten, die nicht mithalten können, die nicht so schön sind, ja, und. Und dann, wenn die Frauen, die ja wirklich unter Druck und Stress sind, dann sagen, okay, wenn Jugend, immer nur Jugend. Es ist auch das größte Kompliment, wenn einem jemand sagt, du siehst 10 Jahre jünger aus. Das sagt ja kein Mensch, sag mal, ist doch völlig egal, ob ich jetzt 10 Jahre jünger aussehe. Alle wollen sie jung. Das ist so, so, so krass in unseren Köpfen drin. So, und wenn dann die Frau oder meinetwegen auch der Mann dann ein bisschen nachhilft, ja, und sagt, hier ein bisschen Botox, hier vielleicht ein kleines Lifting, hier nochmal ein bisschen die Lippen und so, dann heißt es, ja, sag mal, kann die nicht in Würde alt werden? Ja, was soll, also sag ich dir wirklich, was soll denn der Scheiß, ey?
Ich finde das
super. Wir
haben
so ein böses Schönheitsideal mit so viel Druck und dann erstmal wird die Frau total gestresst, dass sie super jung und schön sein soll und dann wird sie total gestresst, wenn sie dafür noch Maßnahmen ergreift. Und irgendwie finde ich das total unfair. Ich finde, wir brauchen einfach andere gesellschaftliche Ideale und vor allen Dingen brauchen wir eine völlig andere Einstellung in der Gesellschaft zum Altwerden.
Also ich finde das richtig super, was du sagst, weil der Satz in Würde altern, den habe ich mir mal genau auch durch den Kopf gehen lassen. Also wir sind uns echt in manchen Gedanken immer sehr ähnlich. Und zwar habe ich einmal genau das Negative daraus gezogen wie du. Und dann habe ich gedacht, ich wandle den mal positiv um. Und zwar, wenn ich manchmal schreibe in Würde altern, dann kommt, ja klar, gerade du, Veroda und so weiter. Und ich für mich ist das so, in Würde altern beziehe ich nur auf den Geist. Ne? Wir werden alle älter, das ist unaufhaltsam. Und wenn wir uns in 10 Jahren treffen, können wir uns ausrechnen, sind wir 10 Jahre älter. Das ist unaufhaltsam. Und in Würde altern beziehe ich nur auf den Geist, dass man versteht, jeder muss mal älter werden. Und jedes Jahrzehnt bringt etwas Neues mit sich, neue Gedanken, neue Emotionen, einen neuen Anspruch. Und wir müssen auch alle sterben und wir werden wahrscheinlich nicht alle 100 werden, trotz der modernen Medizin. Also wissen wir, dass wir vielleicht um die 90 werden, wenn wir viel Glück haben. Und so können wir uns das ja auch ausrechnen, wie viel Zeit wir noch haben. Und ein Würdealtern ist für mich eben auch, Dinge zu respektieren und auch weiterzugeben. Ich bin zum Beispiel total neidfrei auf junge, hübsche Frauen, weil die Zeit hatte ich ja auch. Und ich bin gerne, wenn man auf mein Instagram guckt, ich habe sehr viele Freundinnen, die müssen nicht schön sein, aber sie sind zum überwiegend auch hübsche Menschen. Die Jüngsten sind 20, die Ältesten sind 60, sind alles tolle Frauen. Und ich bin gerne mit tollen Frauen zusammen. Und für mich ist nicht der Abend gelaufen, wenn ich am Tisch sitze und dann kommen drei tolle Mädels rein, die 25 sind und alle gucken die an oder so. Ich finde die ja selber wie eine Mutter, weil ich ja viel älter bin, voll süß und auch schön und denke, oh, hat die schöne Beine oder schöne Haare. Aber ich finde auch, Schönheit darf auch nicht, was du gerade gesagt hast, so hoch auf einen Podest gesetzt werden. Ne? Es ist ja auch im Auge des Betrachters. Ich finde, und das meine ich tatsächlich so, jeder Mensch ist schön, weil jeder Mensch individuell ist. Und es gab noch nie einen Menschen, der nichts Schönes hat, der lacht, dann geht die Sonne auf und du denkst einfach, wo hat die das Lachen her? Die anderen haben so schöne Augen, dann guckst du rein und sagst, oh, ich sehe drei Farben. Die nächsten, die haben einfach, sag ich mal, so schöne Hände oder manche haben auch, hört sich jetzt komisch an, aber das siehst du in einem Abendkleid, einen schönen Rücken, Beine. Es gibt auch sehr dickere Frauen, ich sag's bewusst mal, also Frauen mit viel mehr Kilo, die einfach so richtig schöne Kurven haben, denen das so gut steht. Und dann gibt's auch ganz dünne manchmal, die sehen dann so athletisch aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja mal Miss Germany und Miss World und ich habe 80 Länder an einem Tisch sitzen gehabt. Und eins ist aber auch gerecht. Irgendwie die natürliche Schönheit von innen, die kann man sich nicht kaufen. Da kannst du auch operieren, wie du willst. Es gibt einige, die lachen dich an und du bist einfach hin und weg. Und das merkst du auch schon bei Kindern und andere, da ist alles perfekt, aber es kommt nichts bei rüber. Ne? Und ich finde aber, was du sagst, wir werden unter Druck gesetzt, bis zum 50. Lebensjahr sollen wir alle aussehen wie 18, wie ne, so ganz perfekt. Aber dann sollen wir ganz schnell altern. Und dann sollen wir auf einmal, ne?
Ja, in Würde altern, aber auch akzeptieren und in Würde altern und genau.
Und das macht ja keinen Sinn. Ich finde auch, es gibt tausend Möglichkeiten, sich zu verbessern. Ein kleines Beispiel ist zum Beispiel, wenn der Zahn vorne abbricht, der Schneidezahn, kann man ganz gemütlich weiterleben, man kann weiter essen, es passiert nichts. Die Gesellschaft verlangt von dir, dass du zum Zahnarzt gehst und sagt, du musst unseren Job hier repräsentieren, unsere Firma, du kannst nicht mit so einem Zahn kommen. Genauer genommen ist das ja durch Zufall passiert, also vielleicht sogar Gott gewollt, wenn du ganz genau das nimmst, dass du an den Tag gestolpert bist. Es ist in deinem Schicksal gewesen. Und da mischt sich die Gesellschaft ein und sagt, sie können so nicht als Moderatorin ins Fernsehen, wenn ihnen ein Zahn vorne abgebrochen ist. Nur so eine Ecke. Und da wird dir sozusagen eine Schönheitsoperation ja aufdoktortiert. Du musst es ja denn tun. Oder bei Jugendlichen, wo die Ohren abstehen, da sagt die ganze Gesellschaft, das finde ich gut, das finde ich super, dass du das bei deiner Tochter geändert hast oder bei deinem Sohn. Das ging ja gar nicht. Der arme Prinz Charles, der wurde sein Leben lang, hat die ganze Bevölkerung, die ganze Welt gesagt, was ist mit den Ohren? Aber wenn man dann keine Brust hat und plötzlich zu seiner Mutter sagt, mit 20, Mama, was denkst du? Dann muss das geheim gehalten werden, weil das darf man nicht. Das darf man nicht. Aber der Zahn und die abstehenden Ohren, das wird gelobt, ne? Und die Leute merken gar nicht, dass der abgebrochene Schneidezahn vorne ja nichts an deiner Persönlichkeit ändert. Du wirst die gleichen Bücher schreiben, du bist die gleiche Steffi. Und trotzdem wird jeder jetzt sagen, so kannst du doch nicht vor die Kamera. Also wir merken gar nicht, wie wir selber die Leute zensieren von ihrem Aussehen und sagen, so kann die nicht vor die Kamera, die muss erstmal zum Friseur ein paar Strähnen machen, das ist hier ja alles nix. Aber das ist ja auch ein Befehl, du musst dich verschönern, um hier weiterzukommen. Ne, aber wenn du deine Nasenspitze änderst, dann musst du es heimlich machen, weil sonst alle anfangen, ja, die ist ja sowieso nur künstlich und warum macht die das? Weißt du, wie ich meine? Und ich finde das ja, ja, total dumm, sich einzumischen.
Ja, ja, ja. Und ich würde gerne nochmal auf dieses Alter-Thema zurückkommen. Ich finde, wir müssen wirklich also eine andere Haltung zum Altern finden, weil wir sind so durchdrungen vom Jugendwahn, dass wir es noch nicht mal merken. Also es fängt schon an, also spätestens, wenn du 50 wirst, aber allerspätestens, gratulieren die Leute nur noch zum runden Geburtstag. Ne? Dann weißt du, jetzt bist du alt geworden. Ne? Ich bin ja neulich 60 geworden. Ja, herzlichen Glückwunsch zum runden Geburtstag. Ich sag doch bitte, sag doch ruhig zu meinem 60. Geburtstag, sprich es doch aus. Muss ich mich jetzt schämen oder was? Ja, viele schämen sich ja für ihr Alter. alte Leute, die sich nicht trauen oder auch ältere Leute, nee, will ich nicht sagen, wie alt ich bin und. Oder ja, auch immer, die sieht ja so jung aus, der sieht ja so jung aus, hat sich ja so toll gehalten, ist ja noch super fit. Das ist doch alles verseucht von der inneren Haltung, du musst jung aussehen. Was ist denn, wenn ich 60 bin und ich sehe aus wie 60, ich bin 70, ich sehe aus wie 70, ja, und dann bin ich dann der Loser hier der Gesellschaft oder was? Also, ich finde das nicht richtig. Das ist eine riesen Diskriminierung. Und je älter man wird, desto deutlicher wird einem das ja auch. Und wir werden ja sowieso noch eine überalterte Gesellschaft und wir müssen da irgendwie eine andere Haltung zu finden. Also in anderen Gesellschaften werden ja gerade alte Leute sogar besonders respektiert und denen wird eine besondere Achtung in Ehre mitgebracht. Hier bist du eigentlich immer mehr aussortiert. Wie sagte neulich ein Freund von mir, der ist jetzt 80 und der sagte, weißt du, alt werden ist so, du gehörst zu den Alten. Du gehörst einer Gesellschaftsgruppe an, die diskriminiert wird und zwar per se.
Ja, es ist natürlich so, dass dieses junge Aussehen auch die Menschen selber fasziniert, weil das ja auch ein kleiner Trick ist, zu am Ball zu bleiben. Ne? Also ich glaube, also 100%, was du gesagt hast, unterschreibe ich, finde ich sehr gut. Und wir selber sind aber selber ein Teil ja auch daran schuld. Aber das finde ich positiv, wenn man zum Beispiel sich selber im Spiegel anschaut und man selber, nur für sich selber, sich gut findet. Ne? Einfach so, sagen wir mal, normaler Begriff, hübsch oder attraktiv, dann geht's einem natürlich besser, als wenn man in den Spiegel schaut und selber zu sich sagt, boah, wie sehe ich denn aus? Dann kommt das mit dem Jüngersein. Wenn man etwas jünger aussieht, für sich selber, also nicht für die Gesellschaft, dann hat man auch meistens, das spiegelt sich ja so rein in den Kopf, dass man dann auch eine gewisse Fitness manchmal damit aktiviert, weil jeder weiß, dass wenn er ganz schlecht gerade aussieht und alles nicht richtig funktioniert, das zieht einen auch manchmal ganz schön runter. Aber die Gesellschaft, wie die uns sozusagen hinformt, da gebe ich dir recht, das ist natürlich wirklich sehr krass, aber man geht das Spiel ja auch gerne ein. Ne? Ich meine, die meisten versuchen, alles Mögliche zu machen, um jünger auszusehen, aber ich finde am besten von dem, was du gerade zuletzt gesagt hast, finde ich, das stimmt auch, man kann ja auf sein Alter stolz sein, in dem Sinne, ich kann jetzt nicht sagen, ich bin da nur stolz drauf, weil das ist ja von alleine passiert, aber dazu stehen und sagen, ja. Ich bin das gerne, weil ich habe ja schon die 20 gehabt, die 30 und so weiter. Und überall war anderes in meinem Leben wichtig. Ne? Und ich würde jetzt zum Beispiel meine Familie nicht mehr hergeben. Und das habe ich ja jetzt erst alles so erreicht. Und für mich ist das halt so, ich mache, ob man mir es glaubt oder nicht, alles, was mein Aussehen zu tun hat, für mich. Und wenn ich in den Spiegel gucke oder mit mir alleine zusammen bin, dann macht mich das glücklich, wenn ich mich selber, sag ich mal, hört sich komisch an, aber so attraktiv finde. Aber das heißt noch lange nicht, dass jeder nach den gleichen sozusagen funktioniert. Aber die Gesellschaft, da hast du vollkommen recht, man versucht aus den 50 heute eine 30 zu machen. 60 ist gerade noch so, ja, das könnte noch eine 50 werden. Aber 61, 62, da sagt die Gesellschaft schon, dass du zum alten Eisen gehörst. Aber interessanterweise werden die Männer immer weiser. Und dann ist das die graue Eminenz im Hintergrund, die alles weiß und alles kann. Und natürlich stehen ihnen die grauen, dicken Haare und die Lachfalten, wenn der in der Sonne sitzt, ist schon toll, ist ja mal so ein Mann. Und bei uns, da ist dann so 60 plus, da kommt dann schon, ja, die ist aber schon was älter, ne? Vielleicht sprichst du mal lauter, ne? Oder, ja, die weiß ja auch gar nicht mehr, was in ist. Ist ja kein Wunder, wie sie sich heute angezogen hat. Und das finde ich eigentlich auch ziemlich hart.
Meinst du heute echt schon 60? Da wäre ich ja schon voll drin in der Zielgruppe.
Nee, 60 plus. Du hast noch jetzt dein letztes Jahr.
Ich habe hier 61 und dann bin ich draußen. Also ich glaube, es ist schon ein bisschen weiter hinten. Meinst du echt?
Nee, so vom Reden her, ne? Ich glaube sowieso, dass wir gerade...
Ja, doch, stimmt, hast recht.
Reden, aber ich glaube, dass wir Frauen uns ganz schön durchgesetzt haben in den letzten 10 Jahren, was das Älterwerden betrifft und haben bewiesen, einfach auch durch moderne Medizin, wir können später Mütter werden, wir können eben auch einen Job und Kinder erfolgreich abschließen, müssen nicht mehr nur die Hausfrau sein und unser Aussehen, wir sind auch nicht mehr die Püppchen, die immer der erfolgreiche Mann sich denn einkauft und du siehst ja, nicht nur bei Heidi Klum und Tom, sondern ganz viele Paare, da ist der Mann einfach mal 10 Jahre jünger. Also meine Freundin Shima hat gerade geheiratet, die ist 45, die hat ihren Mann geheiratet, der ist 10 Jahre jünger und sie ist jetzt schwanger mit Wunschkind und die Dinge haben sich verändert und er sieht richtig gut aus. Jetzt könnte man sagen, ja komisch, er hat sich für eine Frau, die 10 Jahre älter ist, entschieden, aber er liebt ja ihre Erfahrung, ihren Geist und die Frau, die sie heute ist und da ergänzt sich das einfach gut. Aber ich finde auch, wir haben gerade eine gute Chance, uns da durchzusetzen, haben damit ganz gut angefangen, aber wir hatten es immer schwerer, wir Frauen. Also wir hatten es immer schwerer, wir waren immer schneller alt. Ne, wir haben bei geschieden, oh Gott, die ist schon geschieden, oh Gottes Willen, die hat 2 Kinder, macht da einen Bogen drum und ja, guck doch mal, wie die aussieht, ne, die sieht ja aus wie meine Mutter, die spreche ich doch jetzt nicht mehr an. Diese ganzen bösen Sprüche, die, glaube ich, funktionieren heute zum Glück nicht mehr so wie vor 10 Jahren.
Nee, da hat sich tatsächlich viel geändert. Das stimmt, aber ich finde, da muss ich weiterhin noch sehr viel tun und weißt du, wen ich richtig cool finde in Sachen Vorbild, was das Altwerden betrifft, sind zufällig 2 US-Talkerinnen. Erstmal die Ellen DeGeneres. Das finde ich, die ist eine richtig coole Sau, muss ich sagen. Die finde ich richtig, die ist so cool. Die hat so eine Coolness. Und hier die Oprah Winfrey, die ist ja auch eine Granate, ja. Und die sind ja, die Oprah ist, glaube ich, schon 70. Die DeGeneres ist, glaube ich, jetzt Mitte, Ende 60. Ich weiß es nicht genau. Und die stehen ja auch total mitten im Leben und die beiden.
Aber die Opera, ne, zum Beispiel, die kann ja in Amerika sogar die Wahlen beeinflussen. Die wird ja da geliebt und ist natürlich ein Vorbild von jedem Moderator. Also ist ja einmalig. Also die ist, wie gesagt, da unantastbar. Aber die hat jetzt zum Beispiel, glaube ich, 18 Kilo abgenommen und das voll zelebriert. Also sie hat 18 Kilo abgenommen und hat dann das richtig groß zelebriert als Erfolg. Ist ja auch, weil ich sag mal, ab einem gewissen Gewicht ist es ja auch gesundheitsschädlich. Aber trotzdem wurde das ja auch weltweit gefeiert. Also auch das macht sie ja wesentlich jünger und dynamischer in ihrer Sendung. Und da hat sie natürlich auch in Stolz und gezeigt, wie viel sie abgenommen hat und sich neu, sag ich mal, optisch ein bisschen neu erfunden und ist sozusagen noch mal viel jünger mit 60 auf den Bildschirm zurückgekommen. Und da sieht man halt, oder die stellt sich die Frage, hat sie an einem Morgen gedacht, meine Güte, so geht es nicht weiter, mein Kopf ist so fit, ich möchte noch so viele Sendungen rocken, ich muss jetzt meinen Körper wieder anpassen. Und hat das aus dem Grund gemacht oder kamen Kritiker, auch wenn sie natürlich die Königin ist, weltweit im Talk, und haben gesagt aus dem Team, guck mal, ne, du musst jetzt mal gucken, dass du die Kurve kriegst, weil kommt schon ein bisschen Kritik rein in der Fanpost, im Fernsehen macht ja 5 Kilo dicker sowieso, da sieht das noch wuchtiger aus. Das wird man nie erfahren, ne? Was hat sie motiviert, so viele Kilos abzunehmen? Aber gefeiert wird es natürlich als, wow, sie sieht 10 Jahre jünger aus, ist ja Wahnsinn.
Ja, genau, das ist wieder der Kommentar. Sie sieht 10 Jahre jünger aus. Weil genau das ist das Kriterium. Und genau das ist in unseren Köpfen. Nicht einfach, sie sieht schlanker aus oder sie sieht, ja, die kann jetzt so tolle Sachen tragen. Nein, sie sieht jünger aus. Das ist immer wieder das Kriterium. Ich glaube aber, dass die Oprah hat immer ziemlich gelitten unter ihrem Gewicht. Und das ist ja auch echt übel, wenn du super gerne isst und das kann ja auch schnell zur Sucht werden mit dem Essen. Das hat ja ganz, ganz viel Suchtpotenzial.
Ja.
Und dann das mit den Diäten nicht hinkriegst. Aber das ist ja auch ein riesen, riesen medizinisches Thema, dass das echt schwierig ist. Zum Teil richtig schwierig, dass da auch so Teufelskreise entstehen und so. Aber ich wollte dich jetzt noch mal was anderes fragen. Was hältst du denn von dieser Body Positivity? Was ist da so?
Von was bitte? Habe ich akustisch.
Body Positivity, dass ja so zelebriert wird. Also das so in Instagram und überall, das ist ja so eine Bewegung, die es seit einigen Jahren gibt, die sagen, ich bin so, wie ich bin und dick ist schön und die das alles so positiv hinstellen und was hältst du so von der Bewegung?
Also ich finde es schon gut, weil es ist immer leicht gesagt, das Thema Abnehmen. Du hast es eben gerade auch gesagt. Also
ja.
Natürlich verbirgt sich dahinter immer sehr viel Psychologie, sehr viele Situationen, wo andere so leicht reden haben. Und ich finde es, dafür müsste man viel mehr Verständnis haben, für dickere Leute, für sehr dicke Leute, weil die sind in diesem Körper und dann haben sie wirklich anderes so verdient als noch dumme Sprüche oder schlaue Tipps. Man sollte einfach dankbar sein, wenn man selber recht schlank ist und damit auch ganz sportlich unterwegs ist, sondern bestimmte Dinge bringen einen dazu, dass man in so einem Körper steckt und da wieder rauszukommen, ist wahnsinnig schwer. Ist hat alles auch mit Psychologie zu tun und da kann nicht einfach einer mal sagen, wenn die nur die Hälfte essen würde, wird sie auch die Hälfte wiegen. Das ist einfach dumm, boshaft und unsinnig. Und wir sind ja auch so individuell in so vielen Sachen und es wird immer schlanke Leute geben, es wird sehr dünne geben, es wird sehr dicke Menschen geben und ich finde, man muss da einfach mal seinen Mund halten und die Leute mal gut sein lassen und das ist ja wie eine kleine Revolution gegen all das, was sie all die Jahre sich anhören mussten, diese Diskriminierung und man sieht ja jetzt in der Werbung immer mehr, dass nicht nur schöne Menschen abgelichtet werden, gerade bei Deodorant oder bei Duschgel oder bei ja Slip-Einlagen, was auch immer, sieht man halt immer mehr Menschen mit Übergewicht. Aber sie existieren, sie gibt es und die fühlen genau wie wir, die sind genauso wertvoll, die sind genauso toll und sie sind eben wie sie sind und wir wollen doch immer so und wir wollen doch niemanden diskriminieren, tun wir aber. Aber die Werbung finde ich wirklich war ungewohnt, weil man ja immer nur die Schönsten der Schönsten genommen hat und ich muss sagen, das weckt einen manchmal so ein bisschen auf. Das ist das Leben, ne? Wir sind nicht alles nur Puppen, sondern wir sind echte Menschen. Und ich finde es mehr Rücksicht. Und deswegen glaube ich, dass diese Bewegung auch irgendwann mal die Schnauze voll hatte und sich so aufbäumt und sagt, hey, uns gibt es, lasst uns endlich in Ruhe und wir sind gerne, wie wir sind. Ich glaube schon, dass viele, die mit dem Finger schnippen könnten und werden dann in einer anderen Figur schon tauschen würden aus gesundheitlichen Gründen, aber es ist, wie es ist. Und da muss man sie mal gut sein lassen, ne? Weil ja, wir Schlaumeier, wir wissen alles besser. Aber das ist alles nicht so einfach. Ne? Ich finde mehr Respekt für alle Menschen, die nicht der Norm entsprechen und alle drauf rumhacken.
Ja, aber du hast jetzt auch ein paar Mal gesagt, nur schöne Menschen, oder man nimmt nicht schöne Menschen, aber nur, weil sie zu dick sind. Und ich glaube auch gar nicht mal, dass du das so gemeint hast.
Wie in der Werbung, nein, die nehmen jetzt...
Dass sie nicht schön sind.
Nein, nicht schön, sondern...
Schön sein, auch wenn du...
Nein, so war das nicht gemeint, sondern diese Modelmaße, ne? Genau, man hat ja ein Modelmaß früher genommen für Duschgel. Und das war groß und sehr, sehr schlank. Ne? Und das kannten wir nicht anders. In verschiedenen Hautfarben, auch Tendenz gerne mehr blond, hat sich auch geändert. Und jetzt ist es halt so sehr multikulturell schon einmal geworden, sag ich mal, von den Nationalitäten, von der Werbung. Das hat sich enorm verändert zum Vorteil. Und dazu kommt jetzt eben auch, dass man sagt, mit schönen Menschen meine ich Modelmaße. Ne? Das ja, ist ja, genau, auch individuell, wer schön ist oder nicht schön ist. Aber Kim Kardashian hat keine Modelmaße und die ganzen Jugendlichen auf der Welt finden, dass das die schönste Frau der Welt ist.
Ja, ist ja jetzt auch wahnsinnig in Mode, dieser überzüchtete, also dieser riesen Hintern irgendwie und dann eine ganz dünne Taille. Also wie sich das immer so verändert, diese witzig, Modemaße. Ne? Hast du eigentlich, du warst auch in der Modelszene, ist ja eigentlich sehr, da ist sehr viel Druck zum Teil, ne? Mit dem Schlanksein, dünn sein, nicht essen, oder? Oder wie
ja,
hast du
also,
das so
erlebt?
Ja, also
wenn du auf dem Laufsteg arbeitest, das ist ja bei mir wirklich lange her, aber auf dem Laufsteg ist es einfach so, du musst schon extremst dünn sein, damit du überhaupt in die Sachen reinpasst. Also ja, es ist einfach so, ne? Ich habe super schlanke Arme, aber wenn ich sowas zugeschickt bekomme, passe ich da gar nicht von den Armen schon rein, geschweige denn von der Oberweite oder vom Po inzwischen. Bin ja auch viel kurviger als früher. Aber das ist schon sehr, sehr dünn. Und wenn du jetzt, sage ich mal, von Natur aus, gibt's tatsächlich ein paar, so dünn bist, hast du Glück, ne? Dann bist du ja in deinem Element. Aber wenn du natürlich gebucht wärst als junges Mädchen und fliegst nach Mailand oder nach Paris, du weißt ja, was auf dich wartet, ne? Die Größe SXS wird einfach angegeben und wenn du da nicht reinpasst, dann schicken sie dich zurück, deine Agentur ist sauer, der Job ist weg und das kannst du ja nicht machen. Ne? Und da gibt es natürlich viele Probleme, dass gerade also schlanke Mädchen dann extrem dünn sein wollen, müssen, sollten und zu jung sind, um auch da zu sagen, dann verzichte ich eben auf den Job, sie wollen ja auch weiterkommen und die Agentur zwingt natürlich keinen, aber sie sagen schon, hör mal, das ist ein Mörderjob jetzt hier in Mailand. Wenn du damit läufst, dann bist du ganz weit vorne, da warten alle drauf. Mhm. Und, ne, und dann guck mal, dass du, man nennt es denn, dass du fit bist und dass du passt. Ja, und dann muss natürlich ein sehr schlanker Mensch nochmal 3 Kilo abnehmen. Und das ist wahnsinnig schwer, weil die haben ja gar keine Fettreserven. Aber du kriegst die Sachen dahingehangen. Und wenn du da nicht reinpasst und bist kein Star, dann wird auch nichts Zweites geholt, ne? Also wenn du natürlich ein Star bist, egal jetzt aus der Musikbranche oder aus einer anderen Branche, dann wird dann natürlich das Passende für dich rausgesucht. Dann heißt das ja auch wie so ein Gastmodel, da passen die sich an. Aber wenn du dahin fährst, musst du halt einfach da reinpassen, egal wie. Und die Hosen sind klein, die Sakkos sind mini Und dann hast du keine große Chance. Sie sind nicht böse. Die sind auch nicht, dass sie dich anschreien. Oder sie sagen dann einfach, okay, try this. Dann kriegst du noch vielleicht eine zweite Auswahl. Und sagen sie, sorry, die nächste bitte. Und dann fährst du nach Hause. Und dann hast du verloren für den Tag. Und da spricht sie schnell rum. Und deine Agentur sagt dann, du, wir können dich nächstes Jahr nicht nochmal dahin schicken. Dann passiert uns das wieder. Und dadurch entsteht dieser Druck.
Musstest du viel hungern, als du noch Model warst?
Also ich hatte so Spitznamen, Pinocchio, Schusterbein und alles Mögliche, weil ich eigentlich sehr dünn war. Und wenn ich mir heute Bilder angucke, kann man ja im Netz machen von, da war ich 30 und die Journalisten, die mit mir Interviews geführt haben, begrüßten mich immer mit so einem Satz, oh, hallo Frau Felpo, schön, dass Sie da sind. Darf ich Verona sagen, oh, Sie sind aber so schön dünn. Und da war ich eigentlich schon ganz traurig, dass man das schon zur Begrüßung zu mir gesagt hat, weil ich das damals, war das gar nicht so in und ich habe das gar nicht so als Lob gesehen, sondern eigentlich auch wie so eine kleine Kritik. Aber ich weiß, wenn man einen Modeljob hatte, das Dünnsein war nicht so mein Thema, aber auch ich wurde ja unter Druck gesetzt mit zum Beispiel den Choreografien. Das war auch so mein Problem, wenn man einfach mir nichts vorher gesagt hat und dann kam ein riesiger Laufsteg und es war oft gar nicht so einfach, es ist nicht immer nur geradeaus gehen. Und ich dann einfach als junges Mädchen gesagt habe, kann ich mal Probe laufen oder so. Da wurde überhaupt gar nicht. Die haben einfach gesagt, tu es oder lass es. Das war auch ein hoher Druck. Und was auch schlimm war, die Schuhgröße. Es gab eigentlich nur zwei Größen. Und entweder bist du gestolpert oder du hattest riesige Schmerzen. Das hat aber auch keinen interessiert. Und dann musstest du den zu kleinen Schuh oder zu großen anziehen. Und mit dem Gewicht, das war nicht so mein Problem. Aber vieles war auch damals schon mit meinen Haaren. Ja, du hast viel zu viel Haare, ne? Du siehst irgendwie anders aus wie die anderen. Du bist so südländisch. Das war nicht wirklich rassistisch gemeint, aber ich habe dann immer gedacht, ja, was sollen wir denn machen? Ich kann ja jetzt nicht einfach abschneiden. Dann wurde ich aber auch schon für so unter Druck gesetzt mit meinem Aussehen. Da gab es schon viele Situationen, wo ich auch geweint habe und auch gedacht habe, oh mein Gott, die sind ganz schön hart, weil ich viel zu jung war. Heute würde ich darüber lachen.
Ja, da war ich mal so froh mit meinem Job. Das finde ich cool als Psychologin. Es kommt überhaupt wenig aufs Aussehen an. Ich meine, oder eigentlich gar nicht. Und gut, ich bin jetzt exponiert. Da ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders. Da ist es nicht von Nachteil, wenn man jetzt nicht so ganz übel aussieht. Aber Psychologin ist natürlich auch der Mega-Job, um alt zu werden. Mega. Gibt keinen besseren, um alt zu werden, weil je älter, desto besser, es sei denn, du bist schon senil, aber im Grunde genommen ist das wirklich einer der Berufe, mit denen man wirklich gut alt werden kann, muss ich sagen.
Ja, weil man dann jemandem mehr Erfahrung zutraut. Also ich muss ja sagen, also ich habe mich ja jetzt mit dir wirklich angefreundet und habe einen Riesenspaß mit dir. Wir schreiben uns ja auch viel über WhatsApp und tauschen Sprachnachrichten aus und hat ja hier echt funktioniert mit unserer Date. Das ist ja wie so ein Dating richtig gewesen. Und also ich sag ja zu dir und ich kann mich ja auch, wenn mal wieder der Schuh drückt, auch mal so ein bisschen psychologisch, habe ja Vertrauen gewonnen in die gute Steffi, dann kann ich mich ja auch mal melden und bei dir aufs Sofa legen und dann kannst du ja auch mal, abgesehen davon, dass du mir HDHS schon diagnosiert hast, guck mal, diagnosiert, wie heißt das?
Diagnostiziert ADHS.
Oh Gott, ich will das gleich mit. Diagnostiziert. Okay, lassen wir es einfach, weil wenn ich es noch dreimal sage, glauben wieder alle, das sage ich extra, aber falls ihr gerade zuhört, dann sagt das doch besser, diagnostiziert. Siehst du, macht keinen Sinn. Aber vielleicht entdeckst du ja noch mehr Sachen in mir, bis auf, naja, du weißt schon, HDHS.
ADHS. Okay. Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom.
Oh, so.
Also, ist aber nichts Schlimmes. Ist
nichts, nee,
Schlimmes.
Ich fühle mich da auch ganz wohl.
Ist auch weitgehend angeboren. Und vor allen Dingen, mein Bruder hat das auch, der war gerade zu Besuch. Ich bewundere eure Energie. Mein Bruder ist jetzt 65, der kann nicht, also was der in der Welt rumreißt, was der da alles macht, der hat immer Energy, 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 Energy. Und das hast du ja auch. Und das ist zum Beispiel so eine Qualität, die ich total cool daran finde. Also unglaublich hohes Energielevel.
Ja, das ist der kleine Vorteil. Also ich würde gerne als Freundin mal irgendwann mal, wir bleiben ja eh in Kontakt, mal mich wirklich vielleicht mal auf die Couch legen. Und wie siehst du das mit der Freundschaft zu mir?
Also erstmal auf die Couch legen musst du dich gar nicht. Und ich bin auch hyperschnell, ich mache das sehr gerne. Und ich würde mich aber auch tierisch freuen, wenn wir uns mal irgendwo in Düsseldorf oder wo auch immer, oder wenn wir beide in Berlin sind, genau das machen, was ich nämlich auch so liebe. Schön essen gehen, oh, ja, und ein schönes Glas Wein trinken. Also ich bin auch total dafür, dass wir Freundinnen
Wir beide haben uns hier gefunden, die Seelenverwandten. Liebe Steffi, wir werden uns verabreden, wir werden essen gehen, wir schreiben uns weiter WhatsApp, wir tauschen uns aus und ich bin gespannt, bestimmt bringt uns der Job auch viel schneller zusammen, als wir im Moment gerade wissen. Es hat mir so viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, zu lachen und es war voll so ein guter Mädels-Talk und hat einfach nur Spaß gemacht.
Kann ich nur zurückgeben, mir hat es auch mega viel Spaß gemacht und du begleitest mich ja schon seit meiner Jugend und das hätte ich nie gedacht, wenn mir das mal jemand vor 20, 30 Jahren erzählt hätte, dass ich mal mit dir in Talk komme, Wahnsinn.
Oh, wie Wahnsinn. Süß. Ja, aber es hat von Anfang an...
Voll irgendwie die große Ehre, ey.
Oh, das hat von Anfang an so gut gepasst und wir hatten das im ersten Podcast, du hast dir ja sozusagen mich gewünscht, aber sobald ich gehört habe, dass du sagst, ich würde gerne mit Verona sprechen, da musste ich auch nicht lange überlegen, da war auch viel Vorfreude da, Neugier und alles wirklich ganz, ganz toll. Vielen Dank und auf ganz bald.
Auf ganz bald.
Tschüss, Steffi.
Tschüss.
Tschüss.
Na, wie war's?
Also ich finde es mega cool, welchen Flow Verona und ich haben. Also uns gehen nie die Themen aus. Wir haben uns einfach viel zu erzählen. Ich finde sie wahnsinnig nett und sympathisch und sie ist einfach so eine ehrliche Haut und hat auch so schöne Werte. Davon hat sie auch ganz viel erzählt immer in den Podcast, auch heute wieder, ne? Dass sie so im Grunde auch ein wahnsinnig liebevoller und toleranter Mensch ist. Nee, hat mir wirklich gut gefallen. Ich bin begeistert.
Ja, 4 Folgen mit Steffi Stahl waren aufregend, waren sehr spannend, weil ich sie vorher nicht kannte, als Autorin natürlich, aber sie so persönlich kennengelernt zu haben, hat mir eine große Freude gemacht, weil sie, finde ich, ist ja so richtig eine Frau aus dem Leben, ne? Sie hat viel erlebt, aber sie gibt ja auch viel weiter und das finde ich sehr, sehr schön. Man kann auch mit ihr lachen und manchmal hat sie genau wie ich auch so den Schalk im Nacken und sagt manchmal so gerade raus etwas, muss man dann zweimal hinhören, aber dann ist das irgendwie erfrischend oder es hat auch eine Message. Da finde ich, haben wir schon ein paar Sachen gemeinsam. Also es hat echt Spaß gemacht und ich werde sie auch weiterhin mit ihr in Kontakt bleiben und ich freue mich schon auf unser Abendessen.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorat und Jo Bischofberger. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Redaktion Christina Gissi-Winkler, Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Matze Hielscher und Amelie Kern.
Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
Hallo, hier ist Tee mit Warum, der Philosophie-Podcast vom NDR. Ich bin Denise Mbay.
Ich bin Sebastian Friedrich.
Eine Frage, eine halbe Stunde lang Philosophie.
Ein Becher Tee dazu.
Und wir im Gespräch, nicht nur mit uns gegenseitig, sondern mit PhilosophInnen.
Wir schauen in die Philosophiegeschichte.
Und fragen bei Menschen aus dem täglichen Leben, was sie zu unseren Fragen so sagen.
Zum Beispiel, was macht uns sicher?
Was schafft einen Sinn?
Kann Sprache gerecht sein?
Wie kann sich eine Gesellschaft verändern?
Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
Bis bald bei Tee mit Warum.
Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
Alle Folgen in der ARD Audiothek.